Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und amerikanischem Besuch aus Brandenburg. In Bad Belzig lebt die US-Schriftstellerin Nell Singh. Dort schreibt sie ihre Bücher. Es sind Great All American Novels, großartige Geschichten aus den und über die Vereinigten Staaten. Jetzt gibt es einen neuen Roman auf Deutsch, Avalon. Und darüber und über weiteres werden wir schön Zeit haben, uns zu unterhalten. Nell Singh bleibt die ganze Stunde bei uns in der Lesart. Ist schon im Studio. Guten Morgen.
Hallo.
Es ist jetzt schon wieder 3 Jahre her, als Sie mit Ihrem letzten Roman, Das hohe Lied, bei uns waren, Frau Singh. Das war so eine uramerikanische Familiensaga. Der neue Roman ist ziemlich anders, aber eben doch auch wieder full American. Und wie damals habe ich mich jetzt wieder gefragt, wie das eigentlich geht bei Ihnen im beschaulichen deutschen Bad Belzig, solche Bücher zu schreiben, wo Sie ja doch wieder ganz zu Hause sind.
Gut, ich bin in den USA aufgewachsen, das prägt. Also es macht auf jeden Fall, es ist unvergesslich gewesen, diese ersten 30 Jahre.
Und das heißt, Sie können sich da immer wieder so hineinversetzen und da macht die Deutsche, das aus dem deutschen Fenster schauen auf eine deutsche Landschaft gar nichts aus.
Ja, wenn ich mir die USA vorstelle, dann habe ich keine Wahl, als mir diese Realität vorzustellen, die ich halt im Laufe der Jahre kennengelernt habe.
Seit über 20 Jahren leben Sie in Deutschland, sind sogar eine deutsche Doktorin geworden, haben an der Uni Tübingen im Fach Medienwissenschaft promoviert. Ich habe mal nachgeschaut, es ging da um Portable Music, ne? Musik, die man mit sich herumträgt. Haben Sie jetzt auf der Fahrt heute früh im Regionalexpress von Bad Belzig nach Berlin auch Musik im Ohr gehabt? Hören Sie?
Nur unfreiwillig von einem Schüler, der in der Nähe saß.
Das heißt, Sie tragen keine Musik mit sich rum?
Nee, das wäre mir dann insgesamt zu laut. Zu plus Musik.
Okay, das ist Nell Singh hier in der Lesart die ganze Stunde. Willkommen allerseits an den Radios. Wie die US-Amerikanerin Nell Singh zur erfolgreichen Schriftstellerin wurde, diese Geschichte erzählt man immer wieder gern. Ein Briefwechsel über Vögel mit keinem geringeren als Jonathan Franzen hat zur Publikation ihres ersten Romans geführt. Der ging gleich durch die Decke. 2014 war das und der nächste wurde schon für den National Book Award nominiert, den wichtigsten amerikanischen Literaturpreis. So ging das los. Inzwischen ist Nell Singh etabliert, auch beim deutschen Publikum, das ja ihren frechen, witzig scharfen Ton mag. Und das vermutlich wird jetzt auch wieder klappen mit dem neuen Roman Avalon. Nell Singh ist im Studio. Nochmals hallo. In ihrem letzten Roman, Nell, heißt es über eine Figur, Flora. Sie glaubte unbeirrt an Frieden, Gerechtigkeit und Game of Thrones. Jetzt heißt die neue Heldin Bran. Was verbindet sie denn mit Avalon, dieser mystischen Insel aus der König Artus Sage?
Also diese Bran, die wohnt in L.A. auf einer Art Farm, so eine Baumschule, die von einer kriminellen Stieffamilie betrieben wird. Und ihre Mutter hat sie verlassen, als sie so 10 war, ging in ein buddhistisches Kloster, in die Berge, in die schönen Sierra Nevada Berge. Und das Einzige, was ihr die Mutter zurückgelassen hat, waren so Fantasy-Bücher über König Arthur, also über diesen Mythos. Und das ist für sie dann deswegen so präsent, weil es eine Insel gibt vor der Küste Los Angeles mit Namen Catalina. Und das Städtchen auf der Insel Catalina heißt Avalon. Und sie denkt natürlich dann von klein auf, dass sowas wie eine Insel, eine paradiesische Insel im Westen, wo man hinkommen kann, wo alles perfekt ist, das gibt's in Wirklichkeit. Sie muss es nur finden.
Diese Bran, haben Sie uns jetzt schon ein bisschen charakterisiert, Nell Singh, die heißt eigentlich Brandy. Wer nennt denn sein Kind so? Nach dem Schnaps?
Also nicht die Oberschicht, sage ich mal.
Aha.
Also das heißt, das sind nicht so hochgebildete Menschen, die Brandy in die Welt setzen, sondern
naja, eher ich kenne hier keine Kinder, die Wodka heißen.
Oder dann so. Müssen Sie mal USA besuchen. Brandy ist ein weit verbreiteter Name, es ist völlig normal.
Sie haben sich schon ein bisschen charakterisiert. Also, sie wächst in der Nähe in L.A. auf, in einer Baumschule. Die Verhältnisse sind irgendwie ein bisschen prekär. Also, diese Stieffamilie, die ist so halbkriminell mit ihrer Baumschule. Und Bran, ja, muss da bereits als Kind schuften, bezahlt wird sie dafür nicht. Und auch sonst wird wenig auf sie gegeben als als Mensch. Das hört sich erstmal so nach einer modernen Version von Aschenputtel an. Doch unwohl fühlt sich Bran nicht. Was ist denn das für eine junge Frau?
Gut, dass sie sich nicht so unwohl fühlt, das ist das, ich glaube, das wird oft übersehen, wenn Menschen schlecht behandelt werden. Sie kennen ja nichts anderes, vor allem wenn es schon in der Kindheit losgeht. Sie wissen nicht, dass sie mehr beanspruchen können, dass sie Erwartungen stellen können an ihre Umwelt. Und das ist auch ein Grund für ihr Scheitern, dass sie dann sagen, ja, gut, ich kann diesen Job annehmen, wo der Chef mich schlecht behandelt und ich schlecht bezahlt werde. Das ist doch völlig normal. Es ist besser als das, was ich hatte.
Diese Familie, die haben Sie auch schon kurz charakterisiert, Nell Think, also so ein, ja, so ein bisschen halbkriminelles Milieu. Oberhaupt des Clans ist der Großvater, der schraubt nur an seinen Motorrädern rum und dann kommen noch immer irgendwelche Rocker zu Besuch und dann ja gibt's irgendwie immer sexistische oder rassistische oder frauenverachtende Sprüche an der Tagesordnung. Was ist das für ein Milieu? Warum haben Sie sich dafür entschieden? Es so, hört sich so ein bisschen an, sowieso typisches amerikanisches Redneck-Spießer-Milieu und irgendwie auch gefährlich. Waffen liegen natürlich auch immer rum.
Es ist vor allem ein sehr männliches Milieu, wo Frauen wirklich nur eine Nebenrolle spielen und das keine besonders ansehnliche. Und die kleine Bran, die da hineinwächst, sie hat dann die Wahl, was werde ich jetzt? Werde ich... Was für eine Genderrolle steht mir überhaupt zu? Und sie entscheidet sich erstmal für im Prinzip gar kein Gender. Sie lässt die Haare wachsen, damit sie schön ihr Gesicht verdecken, zieht übergroße Kleider an und schaut den Boden an und geht ihre Wege.
Und sie fährt illegal Auto, hat keinen Führerschein, nicht mal einen Pass, keine Sozialversicherungskarte. Das ist auch so ein Motiv, das durchgezogen wird. Sie ist praktisch exterritorial, ne? Sie gehört
ja,
nirgends dazu.
Es gibt sie nicht wirklich. Sie muss erstmal von sich aus die Entscheidung treffen, zu existieren. So wie bei Sartre, sagen wir mal.
Ich meine, sie bekommt aber sozial schon andere Verhältnisse mit. Also ihre Freunde und Freundinnen aus der Schule, die kommen ja aus sehr guten, finanziell abgesicherten, wohlhabenden Familienhäusern, die sich also da diskutieren die Kinder, auf welches Elite-College sie gehen. Und Bran ist da dabei und gar nicht neidisch oder wütend auf die Zustände, hört sich das alles an und so ein bisschen achselzuckend. Also ihr macht das irgendwie, dieses soziale Gefälle anscheinend gar nichts aus. Warum?
Also sie freut sich, dass sie toleriert wird und sie geht davon aus, dass es allen besser geht als ihr. Wie gesagt, Ansprüche stellt sie nicht und ich finde das so relativ wirklichkeitsgerecht.
Dann passiert allerdings was, sie verliebt sich in einen intellektuellen Überflieger, Peter, der ist aus dieser Clique so ein bisschen, so ein College-Freund von einem Freund der bringt sie zum Lesen, führt ganz tiefe Gespräche mit ihr und dann kommt plötzlich der Wunsch oder die Idee, sie will Drehbuchautorin werden. Das ist jetzt aber mal ein Riesensprung, habe ich gedacht beim Lesen.
Naja, so plötzlich auch wieder nicht. Aber sie zuerst wird sie ja Barista in einem Coffeeshop. Zuerst muss sie halt fliehen aus diesem Gefängnis quasi von der Stieffamilie. Dann probiert sie andere Einkommensquellen. Aber es ist ja dieser neue Freund Peter, der ihr überzeugen will, dass sie irgendwie ohne im Schweiß ihres Angesichts zu leiden auch Geld verdienen kann, dass sie intelligent genug ist, dass sie Talent genug hat und dazu gehört ja nicht so viel Drehbücher zu schreiben, das sind ja nur Dialoge. Mhm. Also das ist nicht wie Romane schreiben, die hohe Kunst. er sagt ihr nicht, dass sie Romane schreiben kann.
Über diesen Peter und seine Lektüre werden wir uns noch besonders unterhalten. Das ist nämlich echt witzig und lohnt ein Extragespräch, Nell Sink. Aber bleiben wir erstmal bei dieser Liebesgeschichte, die keine richtige wird, weil blöderweise hat sich dieser Peter mit der Tochter eines ja sehr einflussreichen Akademikers verlobt, in der Hoffnung, dass es seiner Karriere nützen könnte. Und das ist auch so eine merkwürdige Geschichte, wo man denkt, sag mal, was ist mit dem Typen los? Also so jung und schon so karrierefixiert und ist verliebt in Bran, sagt aber, ja, ich kann natürlich nicht mit ihr zusammen sein, sondern ich muss natürlich irgendwie Karriere machen. Da kann man eine starke Kritik ihrerseits oder des Romans herauslesen im Sinne von dieser High Academic Schicht. Gerne geben sie sich mit den Armen ab, aber wenn es um die eigene Karriere geht, da bleibe ich mal schön bei meinen Leisten.
Also gut, es gibt heutzutage, wenn man an junge Männer denken, die reich werden wollen, dann denkt man gerne an so eine Art Cowboy, so Wilder Westen, also irgendwie Cryptocurrency oder irgendwie in der IT-Branche, wo sie ganz alleine, also ohne Institutionen sich selbst wie heißt das, am eigenen Bootstraps, sich selbst dann...
Aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf zu ziehen.
Mhm. Aber es gibt, wenn ein Mensch sich in eine Institution hineinfügen will, wie in die Uni, in den akademischen Betrieb, dann ist das natürlich ein notorisch super harter Konkurrenzkampf. Und er will das wirklich, er will Professor werden an einer hoch angesehenen Uni. Das ist sein einziger Wunsch im Leben. Und dann will er genauso gnadenlos vorgehen wie auch die IT-Typen. Und die Frage ist, was bringt ihm das? Kann es funktionieren? Er hat es ja eh nicht selbst im Griff, ob er befördert wird oder nicht. Das ist so, dieser Versuch, Menschen zu manipulieren, das ist immer ein bisschen schwieriger als Software zu manipulieren.
Kommen wir nochmal zu Brand zurück. Sie verändert sich während des Romans schon, als man ihr nämlich doch immer mehr und klar macht, wie attraktiv sie eigentlich ist, wie schön sie ist, ja. Widerwillig erst, aber doch immer mutiger fängt sie an, sich nett anzuziehen, immer so mit der selbstironischen, ja, ach, was mache ich hier, Gäste. Und dann wird sie, wie sie selbst schreibt, zur Basic Bitch. Den Begriff kannte ich nicht. Was ist denn eine Basic Bitch?
Basic Bitch, das ist, als sie als Barista arbeitet und Leggings trägt mit einem engen Oberteil. Und das ist so ein Look von einer Frau, die nicht so besonders viel im Kopf hat, die aber so durch ihr Äußeres angenehm auffallen will. Und dazu gehört auch nicht sehr viel Geld. Also wenn der Körper stimmt, wenn die Formen stimmen, dann braucht man einfach irgendwas Hautenges und dann ist man gut angezogen.
In der Erweiterung heißt es ein Genremodell kalifornischer Frauen. Ist das so, ein Soziotyp?
Gut, wahrscheinlich gibt es die auch außerhalb von Kalifornien. Auf jeden Fall, ja, Basic Bitch, das ist aus dieser Zeit, in der der Roman spielt.
Und immer wieder der Name Avalon. Anfangs ja, ist es erstmal die Romane, die Artus-Romane, dann die teure Ausflugsinsel und dann heißt eine Limousine so. Und ein Kurzfilm, den Bran macht, nennt sie auch Avalon. Was wird sie denn eigentlich für eine Filmautorin?
Also sie ist sehr stark beeinflusst von diesem Peter. Das fasziniert sie erstmal, was er zu sagen hat. Aber außerdem ist sie natürlich in den verknallt und will ihm gefallen. Und das führt dazu, dass sie dann seine Ideen sehr ernst nimmt und versucht, ihn also in ihr Denken einzugliedern und so weiterzuentwickeln. Und damit sie mit ihm reden kann, damit sie überhaupt ein Gesprächsthema haben, weil für Klatsch oder Tratsch oder sowas ist er einfach nicht zu haben. Der will über was Intellektuelles reden. Und dann muss sie halt sich ein bisschen hochmausern. Und diese Avalon-Geschichte ist halt eine Utopie, über die sie immer wieder gerne reden. Also wenn man ein Kunstwerk machen würde, was nicht dadurch gelingt, dass es so den allerleichtesten, allereinfachsten Weg des geringsten Widerstandes kulturell einschlägt. Und das ist natürlich mit Gewalt, mit Waffen, mit dem großen Geld, mit Sex, kann man natürlich sofort Zuschauer oder Leser gewinnen. Sie wollen halt eine Alternative aufstellen und die Frage ist, wie kann man das gleichzeitig künstlerisch legitim und auch attraktiv gestalten? Ob es darauf eine Antwort gibt, das ist eine Frage, die auch mich beschäftigt.
Avalon, der neue Roman von Nell Sink, jetzt im Rowohlt Verlag auf Deutsch erschienen, von Thomas Überhoff übersetzt, mit 272 Seiten für 24 Euro. Danke soweit, Nell Sink. Sie bleiben noch bei uns.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir kommen jetzt zu einem Buch aus Großbritannien, das ja dort schon als künftiger Klassiker des Nature Writing gehandelt wird. Aller Land heißt es in der nun deutschen Ausgabe, geschrieben von Rob Cowan, ein bekannter britischer Reise- und Naturkolumnist ist das. Und unser Kritiker im Studio ist Wolfgang Schneider. Ich grüße Sie.
Hallo.
Was ich schon weiß, es geht nach Yorkshire im Norden Großbritanniens. Da kommt Rob Cowan her, da zieht er wieder hin und ja, darüber schreibt er jetzt in seinem Buch.
Genau, also in einer beruflichen Krise zieht er zurück von London in die Provinz, wo er in den 80er Jahren aufgewachsen ist, und dort verschreibt er sich nun so der Erkundung der Randgebiete, der Natur des Niemandslandes. Er schlägt sich durch dorniges Gesträuch, folgt den schlammigen Gräben, inhaliert die Laub- und Erdgerüche, folgt den Spuren der Tiere. Da ist eine Welt zu entdecken. Das war schon als Kind für ihn eine faszinierende Gegend, schon weil seine Eltern damals noch warnten vor Schmutz, Krankheitskeimen und umherstreunenden Pädophilen.
Und wie ist das dann aufgebaut? Ist es so eine Art ja, Tagebuch von Cowans Streifzügen durch diese Gebiete?
Ja, so fängt's an, aber es hat dann doch einen systematischeren Aufbau. Also jedes Kapitel ist einem Tier gewidmet, dem Fuchs, der Eule, dem Hasen, dem Reh, aber auch der Eintagsfliege und, was mich besonders beeindruckt hat, dem Mauersegler. Cowan beschreibt, wie diese Vögel nach dem Winter in Afrika wieder in Yorkshire einfallen, auf der Suche nach den immer selteneren Gemäuern, wo sie Nester bauen können. Und da vermittelt er nun so seinen Staunen über die außerordentlichen Leistungen dieser Vögel. Die fliegen ja in ihrem Leben mehrere Millionen Kilometer, sie schlafen in 3000 Meter Höhe. Mit ihren kurzen Beinchen und ihren langen Flügeln können sie kaum laufen, aber in der Luft macht ihnen eben niemand was vor. Der junge Mauersegler, beschreibt er, der ertüchtigt sich im Nest mit so einer Art Flügel-Liegestütz und dann verbringt er mehrere Jahre ohne Pause im Flug, schnappt sich dort täglich bis zu 50.000 Insekten und erst mit der Geschlechtsreife hat er dann wieder Bodenkontakt. Also wenn man das liest, möchte man am liebsten gleich selbst so einen Nistkasten für einen Mauersegler bauen.
Ja, aber nicht unbedingt nach Yorkshire, ne? Ich meine, ist das dann eher mehr noch ein Tierbuch als ein Naturbuch? Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, die englische Landschaft, die ist ja auch so kulturgeschichtlich sehr geprägt. Und dann denkt man, vielleicht kommt jetzt da auch so eine zeithistorische Tiefenperspektive, oder geht es nur um den Reh und den Fuchs?
Naja, also schon der Titel Aller Land, also das Niemandsland, das bezieht sich ja auf den uralten Begriff der Allmende. Und ja, das ist ja dieses mittelalterliche Gemeineigentum. Und da erzählt Cowan dann schon tiefhistorisch von dem Allmende-Raub in der frühen Neuzeit und von den späteren Enclosure Acts, also den staatlich-juristischen Strategien, den Menschen das Land wegzunehmen, woraus sich dann für kurz gesagt sozusagen das Industrieproletariat dann entwickelt hat. Er befasst sich auch mit Kulturgeschichte, der des Hasen zum Beispiel, und er entwickelt auch evolutionsgeschichtliche Perspektiven im Kapitel über Rehe. Das ist eine tolle Szene, da liegt er in einer Senke und plötzlich läuft oder springt so ein mächtiger Rehbock direkt über ihn hinweg. Ein Riesenschreckmoment für ihn und auch für das Tier. Und aus dieser Sekunde, wo sich Mensch und Reh so tief in die Augen blicken, da entwickelt er dann eben Ausführungen über die uralte Nähe von Mensch und Tier, die in der heutigen Zivilisation verschüttet sein mag, die er aber eben doch für evolutionär und epigenetisch ganz tief verankert hält.
Wie schreibt er denn, der Rob Cowan?
Ja, also sinnliche Vergegenwärtigung, das ist das Entscheidende. Das ist auch eine Leistung dieses Buches und da geht er eher literarische Wege. Dieses Reh zum Beispiel, das lässt er in so einer atemlosen Ich-Perspektive von einer panischen Flucht bei einer Jagd berichten. Im Kapitel über Begegnungen mit Füchsen, da wechselt er auch plötzlich die Perspektive. Wie ist es wohl, ein Fuchs zu sein? In dichter Prosa versucht er da die Welt eben aus der Sicht eines hungrig umherstreifenden und sich dann in einer Stacheldrahtschlinge verfangenen Fuchses wahrzunehmen. Anlass ist, dass er tatsächlich in so einer Schlinge einen toten Fuchs gefunden hat. Und das ist dann schon recht elaboriert geschrieben, in einer elaborierten Sprache. Und das hat auf mich dann manchmal so ein bisschen gewirkt, als hätten der Fuchs und das Reh so eine Art Creative Writing Seminar besucht. Aber es ist nun mal so, es stehen nur die menschlichen Kategorien und Begriffe zur Verfügung. Das ist literarisch manchmal vielleicht ein bisschen zu ausgefuchst sozusagen, aber es liest sich sehr eindringlich.
Oh, welches Wortspiel. Ausgefuchster Fuchs. Ja, Rob Cowan ist ja, Wolfgang Schneider, von Haus aus ja Kolumnist und Journalist auch. Gehören eigentlich auch ja so entschiedene Meinungen zum Job. Man könnte bei diesem Buch jetzt Folgern vielleicht, ob es da eine Botschaft gibt, so über Ethos, ein Ethos im Umgang mit der Natur und so.
Also Themen wie der Klimawandel und der Landschaftsschutz, da reflektiert er natürlich ausgiebig drüber, da haben Sie recht. Und logisch, dass so ein Waldgänger, Spurenleser und Draußenschläfer wie er nicht viel von Naturkonzepten hält, die die Menschen aussperren und draußen halten wollen. Da kritisiert er dann sozusagen so eine neue Grundbesitzerschicht von Landschaftspflegern und Naturschutzorganisationen. Also wer das gestörte Verhältnis zwischen Mensch und Natur verbessern will, der müsse stattdessen eben die aktive Erfahrung der Natur jenseits der Parks und offiziellen Wanderwege ermöglichen. Von daher soll dieses Niemandsland eben tatsächlich aller Land bleiben. Was natürlich nicht heißt, dass man sich jetzt mit dem Alu-Grill in den Wald setzen soll. Also die Leitfrage ist sozusagen dieses Buches, was heißt es, lebendig und ein Teil der Natur zu sein? Ja, es ist ein rundum erfahrungssattes Buch, formal ungewöhnlich, vielleicht dabei nicht immer so ganz überzeugend, aber auf jeden Fall eben eine intensive, augenöffnende Lektüre für mich, also wirklich ein Leseerlebnis.
Danke Ihnen. Wolfgang Schneider über Aller Land, das Buch von Rob Cowan, jetzt auf Deutsch im Matthes und Salz Verlag übersetzt hat Christine Ammann. 303 Seiten der Umfang, 26 Euro der Preis. Nora Cassau von der Schleichers Buchhandlung in Berlin-Dahlem ist im Studio. Willkommen, guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Immer Mittwoch lassen wir uns ja in der Lesart Lektüre-Tipps von Buchhändlern und Buchhändlerinnen aus ganz Deutschland geben. Und auch Sie haben uns drei mitgebracht, Frau Cassau. Wir fangen an, ja, mit Zuversicht. So ja. Heißt das neue Sachbuch des Wissenschaftspublizisten Ulrich Schnabel. Die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute wichtiger ist denn je. Das ist der Untertitel. Warum ist denn dieses Buch Ihnen so wichtig anscheinend, Frau Cassau?
Also ich habe Zuversicht mitgebracht und selbst nach dem Buch gegriffen im Laden, weil der Titel so was Positives ausstrahlt. Und es stimmt ja, wer kann das nicht gebrauchen, ein bisschen Zuversicht. Das Buch ist von Ulrich Schnabel, wie Sie schon sagten, den man ja auch als Autor anderer Bücher kennt. Schöne Themen wie das Lächeln oder die Muße. Und ja, worum geht es? Also natürlich ist Zuversicht kein Heilmittel gegen Depressionen und es geht eben auch nicht um diesen unbeirrbaren Optimismus. Es geht nicht um das Schönreden einer Lage oder einer Krise, sondern Zuversicht ist eine innere Haltung, mit der man schafft, Lücken zu sehen, also Möglichkeiten oder Versuche zu sehen. Und ich fand, das liest sich wirklich gut. Es ist kurzweilig und informativ. Es hat manchmal einen leichten Hang ins Ratgeberhafte, ganz bisschen auch was Seichtes. Aber ich finde, ja, warum nicht? Wenn man das üben kann damit, dann kann man das gut aushalten. Und man kann das anscheinend üben, Zuversicht zu haben. Eine Übung fand ich besonders lustig. Die ist zwar nicht von Ulrich Schnabel, sondern von irgendeinem Coach. Aber wenn Ihnen auf der Straße mal irgendjemand begegnet, der die Arme hochreißt und dabei Kuckuck ruft, dann ist das so eine Übung, dann geht es nämlich um das Trainieren von Unsicherheitstoleranz, also das Aushalten von Unvorhergesehenem. Ja. Und also ich fand, es ist ein schönes Buch in unsicheren Zeiten und auch ein schönes Plädoyer für kleine Beschäftigungen, mit denen man nicht die Welt rettet, die einen aber zufrieden machen, sowas wie Gärtnern oder Nähen, und auch ein schönes Plädoyer für Humor und für Loslassen, wenn man den Nachrichtenstrom einfach mal links liegen lassen sollte.
Okay, dann passen wir mal in Zukunft auf, wenn Leute die Arme hochreißen und Kuckuck rufen.
den Tipp habe ich auch von New Yorkern bekommen, weil wenn man das Gefühl hat, man wird gleich überfallen, dann fühlt man sich auch wie verrückt und dann lassen sie es.
Das ist auch eine Art von Zuversicht. So, okay, also dieses Buch von Ulrich Schnabel ist im Blessing Verlag erschienen. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen lustiger und kindlicher. Ein Bilderbuch haben Sie auch dabei, Frau Cassau. Grimwald, Ted und Nancy's total verrücktes Abenteuer heißt es. Von der vielfach preisgekrönten britischen Autorin Nadi Shireen verfasst. Wir hatten es eben in der Rezension schon von Füchsen. Das passt jetzt irgendwie prima, denn Held und Heldin dieses Buches sind Füchse. Wie süß.
Ja, genau, zwei Füchse. Es ist kein Bilderbuch, sondern wirklich ein Lesebuch, also zum Selberlesen ab 7, vielleicht auch schon ein bisschen früher, wenn man es vorlesen möchte mit den Kindern. Und die Helden sind, wie Sie eben auch schon sagten, zwei Fuchsgeschwister, nämlich Nancy und Ted. Und die beiden leben in einer großen Stadt, in einem Park. Und sie leben alleine, also ohne ihre Eltern. Die sind einfach irgendwann mal nicht zurückgekommen. Man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Nancy passt also auf ihren kleinen Bruder auf und natürlich fühlt sie sich verantwortlich und sie hat auch Angst, dass ihm was passiert, auch wenn sie das natürlich nicht zeigt. Aber sie ist sehr streng mit ihrem kleinen Bruder Ted. Er darf den Fuchsbau nicht alleine verlassen, aber sie ist eben den ganzen Tag unterwegs mit ihren Freunden durch die Stadt und sucht auch nach Fressbarem, was sie ihm dann vorbeibringt. Natürlich verlässt er eines Tages doch den Fuchsbau, der kleine Bruder Ted, weil er sich einsam fühlt und weil ihm langweilig ist und vor allem, weil er Hunger hat. Und so passiert es, dass er aus Versehen prompt bei seinem ersten Ausflug der Katze Prinzessin Pinöckel den Schwanz abbeißt, weil er ihn für einen Hotdog hält.
Oje.
Als Nancy das erfährt, warnt ihr nichts Gutes. Die Pinöckel ist nämlich die Anführerin einer schlimmen Katzenbande und die wird sich sicher rächen. Also tauchen sie ab, Nancy und ihr Bruder Ted, und kommen im Grimmwald unter. Das sind zwar auch nicht alle Tiere nett und auch ein bisschen seltsam. Da gibt es zum Beispiel so baumbeugende Eichhörnchen oder süße Häschen, die in Wirklichkeit überhaupt gar nicht süß sind. Aber die Geschichte geht natürlich gut aus, obwohl Prinzessin Pinöckel die beiden aufstöbert im Grimmwald. Aber am Ende haben Ted und Nancy Freunde gefunden und sind auch nicht mehr einsam. Und das Buch ist wirklich rasant geschrieben. Es hat irre lustige Zeichnungen und es ist sehr abwechslungsreich gesetzt, sodass garantiert die Lektüre nicht langweilig wird.
Und im Inselverlag ist dieses total verrückte Abenteuer von Ted und Nancy Grimwald in Übersetzung erschienen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren, auch ganz tollen Buch, weil ich kenne es schon und finde es wunderbar, nämlich Die Wunderkammer des Lesens. Die jüngste Tat von Thomas Böhm, der Autor und auch ja Rundfunkmoderator-Kollege, hat schon zwei sehr erfolgreiche Wunderkammern herausgegeben zur deutschen Sprache und zum Reisen. Jetzt also eine des Lesens. Was ist denn alles Schöne drin, Frau Kassau, in dieser Wunderkammer?
Ja, unglaublich vielfältige und bunte Wunderkammer. Und wie sie schon sagt, das ist schon fast eine kleine Reihe. Ne? Diese Wunderkammer der exzentrischen Küche gibt es noch und eben die Wunderkammer des Reisens durch Deutschland. Und jetzt eben des Lesens, wobei ich finde, auf den ersten Blick ist das eigentlich ein Buch, was man in die Hand nimmt, wenn man gerade gar keine Lust hat zu lesen. Das soll ja auch mal vorkommen. Allerdings läuft man dann Gefahr, am Ende doch irgendwie hängen zu bleiben und zu lesen. Weil man darin blättert und das Auge garantiert an irgendeinem Absatz hängen bleibt oder an irgendeiner Grafik. Und das ist wirklich toll, weil es stehlen allerhand Kuriositäten neben literarischen Textauszügen oder ganz praktischen Tipps. Also zum Beispiel erfahren Sie, welche Bücher in der Bibliothek der ISS stehen, oder Sie können Strategien zum Auswendiglernen von Gedichten nachlesen oder eben kleine Auszüge aus Texten von Fallada, Virginia Woolf oder Fontane. Mir hat auch sehr die kleine Sammlung von Wortschönheiten aus dem alten Meyers Konversationslexikon gefallen. Also sowas wie Büchergewandung oder Schriftling oder Lesewesen. Man kann wirklich aufs Geratewohl eine Seite aufschlagen und sich vertiefen. Und das Buch ist toll gestaltet, herrlich bunt und unkonventionell wie die anderen Bücher aus dem Verlag und dieser Reihe auch.
Und dieses Buch, Wunderkammer des Lesens, herausgegeben von Thomas Böhm, ist im Galliani Verlag veröffentlicht, oder? Nee, was? Kulturelles Gedächtnis. Ja, genau. Entschuldigung, ja, im kulturellen Gedächtnis, habe ich verwechselt. Nora Kassau von der Schleicherschen Buchhandlung in Berlin hat uns diese drei Titel ans Herz gelegt. Danke Ihnen dafür und für Ihren Besuch. Und da wir natürlich schon dabei sind und Nell Sink hier im Studio haben, fragen wir Sie doch gleich auch mal selber. Haben Sie vielleicht auch noch einen Tipp für uns, ein tolles Buch, das Sie ja jüngst gelesen haben oder schon immer im Herzen tragen?
Ich würde ganz gerne ein wunderbares Buch empfehlen, das ich vor so 2-3 Jahren gelesen habe. Also wirklich das beste Buch, glaube ich, des Universums. Und zwar die Tagebücher von Viktor Klemperer, 1933 bis 1945. Das klingt erstmal ein bisschen scary, aber ich denke, um die heutige Zeit nachzuvollziehen, also dieser Prozess, wie Gesellschaften ins Unerwünschte, sagen wir mal, abdriften, gibt es nichts Besseres, als dieses Buch zu lesen. Weil natürlich, normalerweise, wenn man über die Nazi-Zeit liest, ist es aus der Rückwärtsperspektive im Nachhinein, man weiß, wie das ausgegangen ist. Aber der Viktor Klemperer, als er Tagebuch schreibt, der weiß es nicht.
Mhm. Ich meine, es war eine riesige Sensation damals in den 90er Jahren. Ich erinnere mich noch gut dran, als diese Tagebücher rauskamen. Niemand kannte den Mann, diesen Dresdner Gelehrten und Romanist. Und,
ja, aber das nicht alle sind so alt wie wir und haben mitbekommen, dass es das erste Mal rauskam.
Also ganz toll, Frau Sink, also dass man das wieder ins Gedächtnis ruft. Es gibt schöne Ausgaben, aber momentan, glaube ich, gibt es gar keine. Ne? Oder Sie sagten, dass
also, ich habe es von einem Weilchen gesucht. Im Aufbauverlag und es war gerade vergriffen. Ja. Und deswegen wollte ich auch noch eine Neuerscheinung empfehlen. Falls jemand sich für Nature Writing interessiert, es gibt ein ganz tolles, lustiges und wunderschön illustriertes Buch, also ein ideales Geschenk von Klaus Nüchtern. Das ist der Falter Vogelwarte vom Falter in Wien. Und er hat, glaube ich, im Verlag vom Falter einfach ein Buch rausgebracht, Famose Vögel. Also das ist halt ein Art Gegenprogramm zum Tagebuch von Viktor Klemperer. Ja.
Tolle Erinnerung an Viktor Klemperer und diesen neuen Tipp. Dankeschön, Nels Singh. Danke Ihnen, Frau Kassau, für Ihren Besuch. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder hier in der Lesart, im Deutschlandfunk Kultur. Zeit für unseren Gast heute, Nels Singh, heute unsere Gefährtin in der Lesart. Jetzt noch einmal zu Ihnen, immer wenn man Sie einlädt, Frau Singh, müssen Sie Fragen zu Amerika beantworten, zur Politik, zur Gesellschaft. Ich lasse das heute mal mit Absicht weg, auch weil es im neuen Roman fast komplett fehlt. Keine Politik, keine Präsidenten. Bran, die Heldin, interessiert das nicht die Bohne. Ihre früheren Romane, die strotzen förmlich von Politik. Ja, da unterhalten sich immer die Protagonisten über das, was vor sich geht in den USA. Haben Sie sich diesmal mit Absicht eine Auszeit gegönnt?
Naja, die amerikanische Bildungspolitik, die spielt auf jeden Fall eine Hauptrolle bei Avalon, weil die Brand hat kein Geld und damit kann sie nicht studieren. Sie kann nicht mal Abitur machen im Prinzip.
Ja, so wird jetzt wieder ein Schuh draus, natürlich. Aber es ist sozusagen, es läuft, aber manchmal läuft so der Fernseher und dann sieht man irgendwie einen Präsidenten, da kann man, dem Jahr spielt es oder so. Aber ich hatte schon gedacht, das ist ein bisschen außergewöhnlich für einen Nels Singh-Roman.
Also das ist erst seit Trump, dass man also Kombination Trump und Smartphones und Social Media, dass man 24 Stunden am Tag nur noch an Politik denkt, das ist neu. Und dieser Roman spielt bewusst in der Zeit vor 2016.
Was anderes Thematisches ist im neuen Roman ganz stark, nämlich Bücher, Literatur, Philosophie, Zeitgeschichte. Und dazu trägt eben jener Peter massiv bei, über den hatten wir es vorhin schon ausführlich, in den Brand verschossen ist. Und ja, das ist ja wirklich ein akademischer Eierkopf erster Güte. Also er wirft mit Zitaten um sich aus der ganzen Philosophie und der Geistesgeschichte. Irgendwann drückt der Brand sogar die Minima Moralia von Theodor W. Adorno in der Hand und sie schreibt, ich verstehe nur jeden 20. Satz. Was ist das, Nels Singh, was ist das für eine Melodie in diesem kalifornischen Ambiente, die Sie da so nebenbei mitpfeifen? Ich habe so ein bisschen gedacht, Mensch, hat da die Frau Dr. Nels Singh ihrem akademischen Affen mal wieder richtig schön Zucker gegeben?
Gut, ich meine, es ist völlig normal. Ich denke, das gehörte in meiner Kindheit nannte man das noch Cocktail-Party-Gespräche führen können, als man ein bisschen eine Ahnung hatte von intellektuellen Themen. Und dazu gehörte man zum Beispiel, dass man vielleicht schon den Titel von Minima Moralia gehört haben könnte. Oder vielleicht dieser eine Spruch, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Aber mehr musste man nicht wissen. Und oder von Walter Benjamin irgendwas mit der Aura des Kunstwerks im Zeitalter. Ja. genau diese Dinge, es ist eigentlich kein Zufall, dass man nur sie kennt, weil das sind ja die verständlichen Stellen in diesen Büchern und Aufsätzen. Das sind genau die Sätze, die man als Normalsterblicher sich überhaupt merken kann. Und das ist eben die Erfahrung, die Brandon macht. Sie liest das Buch und ihr geht's so ähnlich wie mir, wenn ich Minima Moralia lese. Also ich kann das lesen, ich kann es verstehen. Ich denke unter Umständen so ähnliche Gedanken wie Adorno. Aber hinterher, ob irgendwas hängen bleibt, nee, das ist ja.
Weil Sie gerade über die berühmten Sätze, der ist natürlich dieser berühmte Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich habe sofort dran gedacht, wie heißt das wohl auf Amerikanisch oder auf Englisch? Wie übersetzt man das?
Es wird immer wieder anders übersetzt. Ja? Also das Übersetzen in den USA, ich denke, es wird von den KIs nur profitieren. Weil es ist nicht so, dass die Menschen so gut fremdsprachen können.
Ja, aber gibt es so eine Übersetzung? Sagt man da, there is no real or no true life in the false one oder so?
So ähnlich sagt man. So, dann reimt man sich zusammen, was das heißen könnte. Und natürlich in dem Aufsatz von Adorno geht es um die moderne Architektur, die er nicht leiden kann. Er ist in New York als Exil und hätte so gern so eine Gründerzeitwohnung, aber er muss in einem Neubau wohnen.
Ja, wann kommt denn der erste Roman von Ihnen auf Deutsch, Nelsink? Ne? Naja, ist halt auf Deutsch, dass Sie ihn auf Deutsch schreiben.
Dass ich auf Deutsch schreibe?
Ja, nee, oder?
Nee.
Also, meinen Sie echt nicht?
Man sagt niemals nie, aber ich sage Ihnen nie.
Ja. Ich meine, ich habe vorhin dran gedacht, wissen Sie, Sie haben so das Wort so völlig normal, hat sich hochgemausert. Ja. Wenn man das als Nicht-Deutschsprachler in seinem Wortschatz hat, dann ist man sozusagen Muttersprachler.
Hey, ich glaube, ich habe gerade jetzt einen neuen Roman auf dem Markt. Avalon erscheint jetzt neu im Deutschen. Und ich muss dann halt so Q&A, so Interviewfragen beantworten, schriftlich für Zeitschriften. Mhm. Und ich stelle fest, ich brauche für ein paar hundert Zeichen vergehen Stunden, bis ich mit meinem Deutsch zufrieden bin. Und im Englischen setze ich mich einfach hin und schreibe ein ziemlich einwandfreies, perfektes, eloquentes Englisch. Also Englisch ist für mich absolut keine Arbeit. Und Deutsch ist eine Qual. Also wenn ich da die Wahl habe, ich meine, man kann sich so auf Science-Fiction-Art Situationen überlegen, in denen es gar keine englische Muttersprache mehr auf Erden gibt. Dann würde ich das hier übergehen.
Ich wollte Sie nicht in Bedrängnis bringen, um Gottes Willen. So, nur Komplimente machen, wie toll es ist, Ihnen zuzuhören. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
Aber die Muttersprache macht viel aus. Das ist für jeden Migranten ist das richtig was Wichtiges.
Ich muss jetzt auf die Uhr gucken, wir müssen Schluss machen, Lady. Also nochmal, vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie und den neuen Roman Avalon.